Deutschlandfunk Interview.
Walter Grünzweig ist Professor für amerikanische Literatur und Kultur an der Technischen Universität Dortmund. Guten Tag, Herr Grünzweig.
Ja, hallo.
Dieser Amoklauf jetzt wieder und diese irrsinnige Statistik von 900 Schusswechseln in 10 Jahren an amerikanischen Schulen, stimmt das niemanden in der Waffenlobby um in den USA?
Naja, das ist natürlich im Moment, sind alle immer sehr bestürzt, aber die Waffenlobby kommt dann, die National Rifle Association vor allem, nicht die Nationale Schusswaffenvereinigung, kommt dann schnell und sagt, nach jeder Katastrophe, die Lösung sind eben mehr Waffen, nämlich nicht die Waffen sind schuld, sondern die Menschen. Und um Mörder zu stoppen, bräuchten gute Menschen eben dann Waffen, um sich zu verteidigen. Das ist aber, andererseits sind sie auch so mächtig, weil eben die politischen Verhältnisse bei den Wahlen so sind, wie sie sind. Das heißt also, die Teile des Landes, die weniger Wahlberechtigte haben, sind einflussreicher, wie bei der Abtreibung.
Ist es denn klar nachgewiesen, dass die Waffen doch schuld sind daran, dass es eine solche Inflation von Taten gibt?
Naja, das Problem ist, dass die Argumentationslinie, glaube ich, falsch ist. Also die Gegner, die Menschen, diese Waffen verbieten wollen sozusagen, die argumentieren politisch, aber ich glaube, es ist eher ein Gesundheitsproblem, ein Problem von Public Health, weil eben die Waffen, das Waffenproblem eben reguliert werden sollte und nicht verboten. Also Altersbeschränkung, wenn wir zum Beispiel eine Altersbeschränkung auf 21 gehabt hätten, wäre das jetzt nicht passiert.
Menschen, die gibt es also nicht, die Altersbeschränkung?
Gibt es nicht, nein. Menschen oder zumindest also nicht auf einer nationalen Ebene. Menschen, die Gewaltverbrechen begangen haben, könnten zum Beispiel also daran gehindert werden, Waffen zu kaufen. Man könnte Smart Guns, so wie bei Handys, dass die also nur mit einem PIN-Code verwendet werden können und wenn sie gestohlen werden, nicht verwendet werden können und so weiter und so fort. Aber all das wird leider von den Gegnern nicht so sehr in den Vordergrund gestellt. Es wird ein politisches Problem daraus gemacht, verbieten bzw. Gun Control. Und das verschreckt natürlich viele Leute. Und da kann die NRA dann wieder ihr Süppchen kochen. Die sollten gar nicht so einflussreich sein, wie sie sind, aber sie macht finanzielle und rechtliche Probleme. Aber wenn es darum geht, um dieses Grundrecht, dann sind sie halt doch sehr, sehr, dann werden sie sehr gehört.
Die Waffenbefürworter sagen immer wieder Grundrecht. Second Amendment, zweiter ja. Anhang der US-Verfassung. Da steht drin, da eine wohlgeordnete Miliz für die Sicherheit eines freien Staates notwendig ist, darf das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht beeinträchtigt werden. Da ist von einer Miliz die Rede. Ist das unangezweifelt, dieses Recht per Verfassung, dass also man Waffen ableiten darf?
Es klingt eigentlich ziemlich eindeutig, nicht? Also das entstand natürlich während des Unabhängigkeitskrieges gegen die Engländer, als die Amerikaner eben mit Milizen gegen die Engländer kämpften, nicht? Und das ist jetzt im Laufe der Zeit zu dem Recht des Einzelnen, Waffen zu tragen, reduziert worden sozusagen. Und es gibt leider eine ganze Reihe von Gerichtsbeschlüssen des Supreme Court, die also das bestätigen und nicht das eigentlich wortwörtliche, dass also in diesem Second Amendment, diesem zweiten Verfassungszusatz also drinsteht, dass es im Kontext einer kollektiven bewaffneten Macht eigentlich sein sollte.
Jetzt wissen wir, Herr Grünzweig, der Supreme Court in seiner Zusammensetzung ist noch konservativer geworden, ist von da wohl keine Unterstützung gegen zu lasche Waffengesetze zu erwarten. Von wo denn? Aus dem Kongress?
Also ich glaube nicht. Wir dürfen auch nicht vergessen, das Ganze ist nicht ganz so eindeutig zwischen links und rechts. Erinnern Sie sich, Bernie Sanders der kommt also aus Vermont, einem Staat, wo man gerne jagt, und der hat also sich durchaus also für liberale Waffengesetze ausgesprochen. Ja.
Auch für halbautomatische Waffen, ist ja was anderes als ein Jagdgewehr.
Das Problem, genau, das ist es. Das wäre aber wieder dann die Regulierung, nicht? Dass man sagt, welche Waffen und auf welche Weise und wer darf sie kaufen und so. Aber in dem Moment, wo man immer auf die Grundfrage zurückkommt, Waffen oder nicht, nicht? Dann sind also auch durchaus also liberalere Kräfte. Ich habe afroamerikanische Freunde in Atlanta, Georgia, die sagen, ohne eine Schusswaffe als Verteidigung würde sie sich zum Beispiel auch vor Weißen fürchten, ja? Also in gewissen Situationen und verweist dann auf die Dinge, die letztes und vorletztes Jahr passiert sind. Also es ist nicht nur die konservativen Kräfte, die hier, sagen wir mal, mit der Idee spielen, dass Waffenbesitz sie auch schützt.
Aber dann sagen Sie wahrscheinlich, Herr Grünzweig, nehme ich jetzt einfach mal an, du darfst ja deine Waffe behalten, aber es muss nicht gleich eine halbautomatische Maschinenpistole sein.
Sehr richtig. Und es gibt natürlich also auch Statistiken, die sagen, je mehr Waffen, desto unsicherer. Ja, also wir haben es in den Staaten, wo also stärkere Regulierung ist, haben wir also weniger Gewaltverbrechen. Das ist ganz eindeutig. Da kann die NRA auch nicht drum herum. Und auf diese Diskussion lässt sie sich nicht ein. Und das sollte stärker betont werden.
Ich habe ein bisschen bei der Vorbereitung dieses Interviews gelesen, Thema Background Checks. Also wer eine Waffe kauft, wird der Background gecheckt, polizeiliches Führungsregister oder was auch immer. Da scheinen doch bei diesem Punkt beide Seiten der Meinung zu sein, ja, hier könnten wir was machen. Warum gibt es selbst da offenbar keinen Fortschritt?
Weil das Ganze immer wieder dann in einen Topf geworfen wird. Also ich glaube, es sind so 80% aller Menschen, die für das Waffentragen eintreten, beziehungsweise die Waffen also im Haushalt haben, auch dafür, dass Background-Checks durchgeführt werden. Aber leider wird dann in der detaillierten Diskussion geht das dann unter und es ist wieder nur ein Gegensatz für oder wider Waffen, so ungefähr. Nicht? Und ich glaube, man müsste also seitens der Kritiker stärker sich auf diese Regulierung und die als vernünftige Maßnahme aus Gesundheitsgründen, aus Public Health Gründen und nicht aus politischen Gründen einlassen. Man müsste das aus der ganzen politischen Diskussion rausnehmen.
Tut das US-Präsident Biden oder ist das eine heiße Kartoffel und der will keine Wahlen verlieren?
Naja, er hat darauf hingewiesen gestern auch, dass er als Vizepräsident und vorher noch als Senator genau das versucht hat. Er hat also auch darauf hingewiesen, dass als es um die Sturmgewehre, das ist die Übersetzung von Assault Weapon, ist also in den Wörterbüchern Sturmgewehr, aber das ist also eigentlich alle Angriffswaffen. Also das ist sehr schwierig. Assault Weapon ist ein Begriff, der sehr ungenau ist. Aber er hat sich also eingesetzt für Gesetze, für mehr Regulierung und hat auch darauf verwiesen, dass solange diese Gesetze gegolten haben, das auch geholfen hat. Aber dann gab es natürlich wieder verschiedene Entscheidungen, die diese Gesetze wieder außer Kraft gesetzt haben, hat er gesagt. Und dann ist es also wieder schlimmer geworden. Ich glaube schon, dass er ein sehr ehrlicher und bemühter Mensch ist. Und ich glaube auch, ich habe ihn angeschaut, er war total außer sich natürlich, weil ihn das persönlich, wie Sie auch schon gesagt haben, in der Anmoderation natürlich angeht, der Verlust von Kindern.
Walter Grünzweig ist Professor für amerikanische Literatur und Kultur an der TU Dortmund, hat uns erklärt, warum das so schwer bis nahezu aussichtslos ist, in den USA die Waffengesetze zu ändern. Vielleicht aber doch nicht aussichtslos. Danke, Herr Professor Grünzweig, und auf Wiederhören.
Sehr gern. Tschüss.